Audio Now.
Wenn ich hätte arbeiten müssen, so wie meine Frau, ich keine Ahnung, wie die Leute das gemacht haben. Also wirklich Hut ab vor jedem, der diese Situation hatte und dabei nicht verrückt geworden ist.
Oh Mama.
Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg.
Mami, chill mal deine Base.
Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst 3 Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Joachim Brandl. Er ist Vater 2 Töchter, Kabarettist und, jetzt kommt's, Kolumnist. Und deshalb ist er heute hier, denn wir beide, er und ich, wechseln uns ab sofort als Kolumnisten in der Eltern-Family, also im Heft ab. Wenn man so will, der großen Schwester des Elternheftes. Konkret heißt das, wir schreiben ab Januar über unser Familienleben. Warum senden wir das heute? Weil man die Januar-Ausgabe schon ab Mitte Dezember erwerben kann. Kleiner Spoiler, Abonnenten kriegen die Hefte immer ein bisschen früher. Und wir dachten, wir stellen uns vielleicht auch hier ein bisschen vor. Moin, moin, Joachim.
Hallo.
Es ist jetzt doof, dass du Hallo sagst. Du hast es total verkracht.
Wieso
ist du verkracht? Du bist doch jetzt in Wien. Ich meine,
ich muss sagen, habe die Ehre.
Ja, genau. Ich habe gelernt, dass du sozusagen alle möglichen unterschiedlichen österreichischen Dialekte kannst.
Alle möglichen nicht. Ich komme aus der Steiermark, daher spreche ich automatisch ein bisschen steirisch. Das ist eingeboren quasi ins Blut von den Steirer. Das kriegst du nicht so leicht aus. Aber nachdem ich jetzt seit 11 Jahren in Wien lebe, kann ich natürlich auch wienerisch sprechen. Und zwar sowohl dieses fesche Schönbrunner Deutsch, aber auch natürlich das andere, das bisschen gescherdere Wienerisch, ne?
Ja. Okay, vielen Dank. Super Einstieg. Weil ich meine, wenn man schon nicht sehen kann, wie wahnsinnig gut du aussiehst, Joachim, dann dachte ich, muss man wenigstens hören, was du alles kannst. Jetzt, gut, dass du jetzt gleich die ganze Palette rausgeholt hast. Ich muss mich gleich entschuldigen. Ich hoffe, du fühlst dich davon nicht auf den Schlips getreten. Ich bin als junges Mädchen, also als ich so 6 war, meine Eltern sich scheiden ließen, bin ich nach München mit meiner Mutter gezogen. Und immer, wenn ich mit jemandem rede, der diese Einfärbung hat, dann passiert mir das, ohne dass ich das möchte, dass ich das übernehme. Und dann fange ich wieder an mit Mai und so, verstehst du?
Das ist insofern lustig, weil wenn ich mit jemandem spreche, der aus Deutschland kommt, speziell irgendwie aus dem Norden oder aus diesem ZDF-Deutschland, sage ich jetzt mal, nicht aus Bayern, dann rede ich anders, als ich rede normalerweise.
Ah, ja.
Also wir treffen uns wahrscheinlich ganz gut in der Mitte.
Ja, sehr gut. Solange uns alle verstehen können, ist alles fein. Ich meine, Moin Moin ist, glaube ich, relativ global. Ich meine, was man wissen muss, finde ich ganz interessant, merke ich auch immer wieder an meinen Zuschriften jetzt hier im Podcast. Wir werden sowohl woanders, also woanders heißt in Österreich und in der Schweiz und so gelesen, als auch gehört. Ich bin ganz stolz, bis nach Österreich.
Das ist cool.
Wieder. Ja,
also sehr gut, insofern, Kompliment.
Vielleicht kriegst du neue Fans auch noch.
Kann nie schaden.
Ja. Sag mir mal, wie geht's euch? Ich meine, wir sprechen jetzt nicht im Dezember, sondern wir sprechen Anfang November. Das sei hier zumindest mal der Wahrheit halber erwähnt. Wie ist es jetzt gerade bei euch?
Überraschend entspannt, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Wir stehen ja jetzt, so wie du sagst, Anfang November, morgen, also eigentlich jetzt in 12 Stunden, ziemlich genau, beginnt unser 2. Lockdown um 0 Uhr.
Unser heute.
Und gratuliere.
Also wie gesagt, wir senden es im Dezember, aber egal, wir reden jetzt in der Jetztzeit.
Mhm. Und wir irgendwie nehmen das alle jetzt so einfach mal kommentarlos hin, abgesehen von den 150 Demonstranten, die es jeden Tag gibt irgendwo in Österreich. Aber dem Rest ist es irgendwie, es wirkt so, als wäre es den meisten ziemlich wurscht, um bei einem schönen österreichischen Wort zu bleiben. Der Lockdown im März hat alle wirklich schockiert, gleich wie bei euch wahrscheinlich.
Ja.
Und jetzt ist so, jetzt haben wir halt wieder Lockdown. Also überraschend, vor allem, glaube ich, auch weil die Schulen offen bleiben diesmal bei uns.
Das war die größte, schlimmste
Sorge. Und unser lieber Bundeskanzler hat in der Pressekonferenz für einen wunderbaren Schreckmoment gesorgt. Er hat angekündigt, was alles zusperrt und hat dann noch gemeint, und die Schulen, und hat eine Atempause gemacht. Und ich habe richtig gesehen, wie meine Frau zusammenzuckt in diesem Moment. Bleiben offen.
Ja.
Gut atmen.
Ja, aber weißt du was, ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass uns die Aktualität einholt, unter uns gesagt, weil jetzt lass es mal Dezember sein. Ich glaube, wir haben noch nicht das Ende der Fahnenstange, wenn ich das sage. Aber wer weiß, wir hoffen eins einfach mal.
Abwarten, das ist das Problem. Du kannst nichts planen. Das ist auch in meinem Brotjob momentan das Problem. Wir hätten eigentlich jetzt ab November wieder mal auftreten sollen, unter strengsten Auflagen. Tun wir jetzt nicht, natürlich.
Ja, Und jetzt, das ist interessant, dass du jetzt diese Brücke baust. Wir verstehen uns einfach blind, Joachim. Hier steht nämlich, kannst du arbeiten, könnt ihr arbeiten und wie geht ihr damit um, wenn nicht? Denn ich meine, ich will jetzt nicht dein Kontostand wissen, aber also mit dieser Unsicherheit, ja, das erinnere ich noch sehr gut als Selbstständige. Wie macht ihr das als Familie?
Wie machen wir das als Familie? Meine Frau hat das Glück, dass sie tatsächlich im März, einen Monat vor dem ersten Lockdown, ihren neuen Job angetreten hat. Ja, das war ein Riesenglücksfall. Ja. Wir wurschteln uns durch, sage ich jetzt mal. Es bleibt uns auch gar nichts anderes übrig. Wir greifen ein bisschen in den Spartopf. Ich versuche, andere Dinge zu machen. Ich schreibe jetzt momentan mehr, um einfach Geld anzuschaffen. Und wir versuchen es, die Kinder so wenig wie möglich spüren zu lassen. So vermutlich, wie es alle anderen auch machen. Ja. Man muss sich halt nach der Decke strecken.
Ja, ich meine,
nichts anderes übrig.
Ja, genau. Und ich meine, das ist ja ehrlich gesagt was auch das Leben mit Kindern ja auch mit sich bringt. Das ist jetzt sozusagen ja ein äußerer Faktor. Pandemie ist halt irgendwie blöd. Aber letztendlich so, man ist ein bisschen dran gewöhnt an dieses von der Hand in den Mund, finde ich, oder? Mit Kindern. Es nützt ja nicht. Es ist ständig jemand krank und man kann nicht arbeiten oder irgendwie so. Ist schon so, oder?
Ist richtig. Absolut. Zumal mein Job das auch immer mitgebracht hat, dass du halt von Engagement zu Engagement gelebt hast als Kabarettist und Schauspieler. Insofern tue ich mir damit auch leichter als meine Frau. Die ist das Fixe gewohnt und fordert das auch bis zu einem gewissen Grad ein, was ihr gutes Recht ist, um Gottes Willen. Aber so wie du sagst, es passieren ja ständig unvorhergesehene Dinge. Und das beginnt damit, dass irgendwie die nächste Garnitur Winterschuhe fällig ist, weil wieder irgendjemand eine halbe Größe gewachsen ist.
Ja.
Es bleibt dir nicht aus.
Ja, pass auf, jetzt ist das die nächste tolle Brücke, weil ich sehe, ich habe total vergessen, hier aufzuschreiben, dass wir einfach mal sagen, wie unsere familiäre Situation ist. Bei mir wissen es vielleicht einige inzwischen. Jetzt sag mal, wie ist denn deine? Warum sind wir beide wohl ein Kolumnenteam?
Weil wir uns insofern schön ergänzen. Du hast drei Kinder, zwei davon im Teenageralter und ich habe zwei Mädels. Also du hast zwei Jungs und ein Mädchen, soweit ich weiß.
Ja,
ich habe zwei Mädels, die sind 5 und 8. Ich habe ja auch über die beiden im Elternheft, in der kleinen Schwester von Elternfamily, so wie du das vorher so schön gesagt hast, 6 Jahre lang eine Kolumne geschrieben, beginnend als die jetzt Große noch ganz klein war, da gab es die Kleine noch gar nicht. Ja, bin verheiratet, lebe mit meiner Frau hier am Rand von Wien und ja, das ist meine Familiensituation.
Und lebst immer am Rand sozusagen, grundsätzlich und immer am Rand mit Kindern. Sag mir mal, aber die Mädchen, jetzt sind
5 und 8.
5 und 8,
also
okay.
5,5 und 8, da wird sehr, sehr viel Wert darauf gelegt.
Ja, ist schon klar. Ne, weil ich meine, das Thema Wachsen, ehrlich gesagt, ich muss es einmal erzählen, weil ich dachte, ich bin im Film gestern. Wir kriegen immer so eine Biokiste geliefert am Freitag. Und ich habe mich letztes Mal irgendwann mal vertippt und seitdem ist es irgendwie falsch drin in dieser Dauerlieferung. Nämlich, wir kriegen am Freitag 3,5 Kilo Bananen. Jedes Mal. Ich vergesse es jedes Mal, es wieder zu ändern. Viel zu viel. Und ich sage dir, gestern Abend um 18.30 Uhr waren sie alle, weil diese Jungs essen diese Affenschnitzel. Also ich habe das Gefühl, ich kann gar nicht so viel kaufen. Die haben einen Hunger und die wachsen. Es ist krass im Moment. Also
Wahnsinn.
Es ist echt ein Kostenfaktor und das führt das echt zu totaler Verzweiflung hier.
Das steht mir noch bevor. Ich kann ein bisschen kontern. Wir haben vor 3 Wochen neue Herbstschuhe bestellt für die Kids irgendwo online zum Probieren. Sie hat sich 2 Paare ausgesucht, alles wunderbar. Die sind jetzt herumgestanden, weil es zu warm war. Und heute in der Früh haben wir der Kleinen zum ersten Mal diese neuen Herbststiefeln gefütterten angezogen. Und sie schlüpft rein und das Erste, was sie macht, sie beschwert sich, dass sie ja zu klein sind. Und wir haben dann eine Viertelstunde herumgestritten mit ihr, um herauszufinden, ob sie einfach nicht anziehen mag, weil sie ihr jetzt nicht mehr gefallen oder ob sie ihr wirklich zu klein sind. Und beides war möglich. Wir haben uns jetzt einmal dazu entschlossen, sie zu zwingen, sie heute anzuziehen.
Das ist so gemein, man ist manchmal so hart.
Naja,
wahrscheinlich hat sie
mal schauen, ob sie sich daran gewöhnt oder nicht. Ich habe keine Ahnung, aber es ist irre.
Ich kann dir sozusagen den coolen Teil, das gute Ende kommt zum Schluss, da hast du jetzt nichts von, aber deine Frau dann irgendwann, weil ich erbe jetzt nämlich die arschcoolen Sneaker meiner Söhne. Ja, also ich habe immer die ollen Dinger, die irgendwo im Secondhand-Geladen gekauft werden und die Kinder haben natürlich die hippen Teile und wenn die da jetzt rauswachsen, dann kriege ich die. Also es wird alles gut, Joachim. Das kann ich
Hätte ich
sagen.
Noch einen Sohn bekommen müssen. Das ist leider.
Ja. Ran an die Buletten. Ich habe auch noch 5 Jahre noch einmal.
Ja, naja, ich weiß noch nicht genau. Also ich glaube, nur wegen der Sneaker, das ist es nicht wert.
Ja. Ich muss noch einmal was sagen, über was ich eben gestolpert bin. Du sagst, deine Frau hat dann so einen Schock gekriegt wegen, ne?
Ja.
So. Und da frage ich mich jetzt schon, wie gerecht habt ihr es denn aufgeteilt, als es so war, wie es war?
So gerecht es uns möglich war, weil ich war ja schlagartig zu Hause. Ich konnte ja nicht arbeiten in den ersten Wochen. Und meine Frau hat gearbeitet wie eine Wilde vom Homeoffice. Das heißt, die hat sich um 7 ins Arbeitszimmer verkrochen und ist um 7 am Abend wieder rausgekommen. Mhm. Und ich habe in den ersten Wochen den Rest gemacht. Dann ging es besser, dann haben wir es uns besser aufgeteilt. Aber das geht schon rein organisatorisch gar nicht, dass sie sich jetzt so viel freischaufelt, weil ihr Job läuft normal weiter, wenn auch im Homeoffice. Und ich habe ja tatsächlich wahnsinnig viel Freizeit jetzt. Also nicht freiwillig, aber ich habe sie. Insofern ist die Aufteilung, war keine große Diskussion. Hat sich völlig natürlich ergeben.
Ja, das Natürliche ist halt leider immer dieses, ne, wer das Geld verdient. Und in dem Fall, ne, wenn so zack, und dann ist es so, wie es ist.
Aber ich sehe da auch, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, die positive Seite daran, weil ich habe zumindest den Luxus, ich bin da, ja, ich habe die Zeit. Wenn du jetzt Homeoffice und Homeschooling hast und beide Eltern müssen rund um die Uhr arbeiten, Albtraum. Das möchte ich mir gar nicht vorstellen. Also ich beschwere mich auch deswegen gar nicht, weil ich bin ja wirklich zu Hause und habe die Zeit gehabt, um mich um die Kinder zu kümmern. Aber wenn ich hätte arbeiten müssen, so wie meine Frau, ich keine Ahnung, wie die Leute das gemacht haben. Also wirklich Hut ab vor jedem, der diese Situation hatte und dabei nicht verrückt geworden ist.
Absolut. Und ich glaube, die Leute sind verrückt geworden und wir hier übrigens auch. Und ich habe halt so eine totale Paranoia mit diesen, mit Handys und keine Ahnung, meine Kinder verdrehen nur noch die Augen, weil ich echt eine Paranoia damit habe. Ich will das alles nicht und keine Ahnung. Und ich habe mich so schlimm gefühlt, immer dieses Gefühl von so, okay, ich mache jetzt ein paar Stunden was, aber ich weiß genau, was die natürlich in der Zeit machen. Mhm. Ja, ich kann es einfach nur wegnehmen, aber sie brauchen es halt auf eine gewisse Weise irgendwie auch. Also das hat mich daran total fertig gemacht. Ich konnte nachmittags da sein, aber vormittags war halt ja super. Alle sind vor irgendwelchen Geräten geparkt. Ätzend.
Also wir haben in der Zeit wirklich unsere sonst sehr strikten Regeln, was elektronische Medien betrifft, ziemlich außer Acht gelassen, weil die Kinder auch in einer Ausnahmesituation waren und irgendwann geht es einfach nicht mehr. Dann wollen die mal eine halbe Stunde oder eine Stunde einfach mal blöd vom Fernseher sitzen und reinschauen. Ja. Ich habe das als Kind auch genossen und das ging nicht anders.
Ja, genau.
Und dann versuchst du halt noch irgendwie krampfhaft, keine Ahnung, Wuselgusel oder sonst was zu schauen, wo zumindest halbwegs noch Inhalte vermittelt werden. Ja. Togo, keine Ahnung, da gibt es ja auch durchaus Dinge, die echt okay sind.
Ja.
Aber es ging nicht anders. Also jeder, der mir erklärt, nein, das ist immer noch böse, ich verstehe es nicht. Ich kann ohne nicht.
Nee, es stimmt ja auch. Ja, es ist ja auch wahr. Also ich kriege halt nur einen Hals bei diesen YouTubern. Meinetwegen können sie den ganzen Tag James Corden gucken. Das ist okay.
Ja.
Auf YouTube. Aber nicht die anderen hohlen Fritten. Egal. Pass auf, jetzt einmal zurück zur Kolumne.
Ja.
Weißt du, wie sie heißt? Hast du es dir gemerkt?
Ist jetzt wahnsinnig.
Siehste? Als hätte ich es geahnt. Deswegen habe ich extra so vorsichtig gefragt. Sie heißt
Aber wir haben
Kreativität hoch 10, Julia und Joachim.
Ah, hätte ich auch drauf kommen können eigentlich, oder?
Ja, ich weiß nicht. Wir haben natürlich immer eigene Überschriften, aber jetzt fand ich jetzt, ja, muss einmal gesagt werden. Also so heißt das Ding. Ich hatte ja vorher auch eine, auch in der Elternfamily, halt jeden Monat. Du hast mir jetzt sozusagen die Hälfte streitig gemacht.
Tut mir sehr leid.
Ja, das passt schon. Und die hieß Kopfsalat, also für die, die da sozusagen danach suchen, so heißt es nicht mehr, es heißt jetzt Julia und Joachim, weil wir uns eben abwechseln. Was ich mich jetzt so ein bisschen frage, wenn ich uns zuhöre, also wenn jetzt sozusagen der gemeine Leser so eine Kolumne liest, dann man will sich ja auch immer so ein bisschen wiederfinden.
Mhm.
Als Kreative, weiß ich nicht, als Leute, die so arbeiten können wie wir, sag ich mal, ne?
Ja.
Sind wir eigentlich repräsentativ oder in welcher Weise fühlst du dich repräsentativ?
Ich fühle mich insofern repräsentativ, als unabhängig vom Job, du mit deinen Kindern die gleichen, den gleichen Stress, die gleichen Sorgen, die gleichen Themen hast wie alle anderen auch. Ja, ich verbringe zwar wahrscheinlich mehr Zeit mit meinen Kindern als andere Leute, vor allem als andere Väter, die einfach andere Arbeitszeiten haben. Aber unterm Strich holt dich das ja eh alles wieder ein. Also die Themen sind ja doch überall dieselben, oder?
Ja.
Denk ich.
Absolut. Aber das wäre dann die nächste Frage, warum machen wir das? Also klar, wir brauchen das Geld auch. Aber was ich echt beobachtet habe, ich weiß nicht, würde ich mal spannend finden, wie du's siehst, dieses Aufschreiben von dem, was man erlebt, das hat so einen, ich nenne es immer den Fotoalben-Effekt. Ja, du guckst es irgendwie an Weihnachten oder wann auch immer und denkst, guck mal, es ist Wahnsinn, was wir alles für schöne Dinge erlebt haben in diesem Jahr. Und die Sonne hat immer geschienen, wir waren immer gut drauf. Es ist natürlich nicht wahr, also nicht nur, aber eben auch. Und das finde ich echt so einen tollen Effekt beim Schreiben. Man guckt irgendwie anders drauf, oder?
Absolut, ja. Du nimmst viel mehr die Rolle auch des Beobachters ein als des Teilnehmenden, ja, weil du halt im Hinterkopf immer diesen Gedanken hast, ist da was drin, kann ich da was machen, das muss ich mir merken, das schreibe ich mir schnell auf. Und ja. Allein durch diese Beobachtung trittst du manchmal so einen Schritt zurück, ja, und nimmst Dinge vielleicht auch anders wahr. Und nochmal, das Aufschreiben, das ist stimmt schon, was du sagst. Du erinnerst dich und verarbeitest gewisse Dinge anders, ja, und machst ja dann auch noch beim Schreiben, oder so, mir geht es zumindest so, ich mache mir dann oft beim Schreiben oft zum ersten Mal Gedanken über gewisse Themen, ja, die ich vorher so im Alltag noch nie angestellt habe, aber in dem Moment, wo du dich hinsetzt, das zu Papier bringst, fallen dir Dinge ein oder die untergehen im Alltag eigentlich, ja?
Ja.
Also
ja,
es hat vielleicht sogar fast einen, ein bisschen groß gesprochen jetzt, einen therapeutischen Effekt oder einen Tagebucheffekt vielmehr, ja?
Ja.
Die Dinge wiederzugeben. Wir hatten da habe ich auch eine Kolumne darüber geschrieben, wir hatten ein Abendessen auf einem Urlaub in Italien, da waren die Kinder ganz klein. Und das war der absolute Horror, dieses Abendessen. Also da hat wirklich nichts geklappt am Campingplatz. Es ist, glaube ich, es gab keinen einzigen Zeitpunkt an diesem Abend, wo alle 8 Personen, die auf diesem Urlaub waren, gleichzeitig am Tisch gesessen sind.
Oder einer, der sich irgendwie weg, italienisch anfühlte. Ja, genau.
Ja, es war Wahnsinn. Aber den hätten wir wahrscheinlich schon wieder vergessen ohne die Kolumne, weil es war dann einfach ein Stück, war einfach eine chronologische Beschreibung dieses Abends, ja. Also das Fotoalbum-Effekt unterschreibe ich zu 100%.
Ja, ich das stimmt total. Und übrigens ist es ehrlich gesagt bei uns auch so, ich schenke das den Kindern immer zu Weihnachten, also ausgedruckt und gebunden. Mhm. Und es ist echt so eine Art kleines Tagebuch oder Erinnerungsbuch für uns geworden, auch für Dinge, die schon ganz lange her sind. Mhm. Weil du brauchst ja immer ein Thema für die Kolumne. Es kann dann zum Beispiel, gestern haben wir irgendwie überlegt, weil die Kinder auch immer schon mitdenken. Mami, schau mal, das kannst du dann aufschreiben. Ja, wenn es gerade alles schief läuft und wir uns nur noch anschreien und irgendwie alle durch die Gegend rennen und so, dann sagt mein Ältester immer, das ist doch jetzt perfekt, Mami, das musst du dir merken. Und was wollte ich jetzt sagen? Egal, es ist weg.
Aber das sind schöne Aussichten, weil die Themenfindung ist für mich mal leichter, mal schwieriger. Wenn die Kinder irgendwann mitarbeiten, das ist gut zu wissen, dass man die da auch einbauen kann.
Ja, du machst sie. Genau, jetzt habe ich wieder, was ich sagen wollte, nämlich diese Themen. Und gestern hatten wir das Thema in Anführungsstrichen, was ist mit Worten, die Kinder erfunden haben? Und das sind so Dinge, da schreibst du beim ersten Kind, hast du noch so ein Buch, da sind die lustigsten kleinen Worte drin und so. Und das geht natürlich alles jetzt total verloren. Aber in der Kolumne ist es irgendwie wieder drin. Und deswegen, ich liebe das total. Wo schreibst du deine?
Auf der Couch oder im Kaffeehaus?
Ah, guck mal.
Ganz, ganz eindeutig. Also im Normalfall, wenn die Mädels in der Schule oder im Kindergarten sind, sitze ich zu Hause meistens am Sofa mit dem Laptop am Schoß.
Ja.
Und wenn die Zeit nicht reicht oder wenn mir zu Hause Decke auf den Kopf fällt, setze ich mich ins Café und arbeite dort. Das geht jetzt momentan nicht natürlich, aber das ist mein Ziel, auch wieder zu arbeiten. Es ist über weite Strecken viel produktiver für mich im Kaffeehaus zu arbeiten. Also wir haben ein Arbeitszimmer, da sitze ich nie. Da steht zwar ein Schreibtisch drin und da liegt auch haufenweise Zeug herum, aber ich glaube, ich habe dort noch nie einen Text geschrieben.
Es ist total interessant, weil ich arbeite ja sehr lange schon im Homeoffice, also schon lange vor Corona sehr, sehr, sehr viel. Und ich habe ein richtiges Büro und da arbeite ich auch jeden Tag drin. Was da gar nicht drin geht, ist Kolumne schreiben und rate, wo ich hingehe, ins Café. Und ich habe jetzt echt ein Problem, weil ich schreibe nämlich immer im Café.
Ja.
Und jetzt sagen alle so, man muss sich doch total konzentrieren, es ist doch total laut, aber es ist eben so ein lebend Grundrauschen, was dich nicht betrifft. Also du bist irgendwie nicht allein, du kriegst nicht so eine Schreiberdepression. Du kannst erstens geilen Kuchen essen, das kommt erschwerend hinzu, den du nicht selber gemacht hast. Und du hörst halt eben so das Leben um dich rum, aber es betrifft dich. Wenn ein Kind ausrastet und so, ist das alles nicht deins.
Ja, ist alles weg.
Ja, genau. Und ich habe jetzt echt ein Thema, wo gehe ich hin? Weil du kannst ja auch nicht einfach zu Freunden gehen, es ist ja alles ein bisschen Handbremse. Ja, ich muss mir überlegen, was ich jetzt mache, weil zu Hause geht es nicht. Ganz komisch.
Also gar nicht. Schon probiert auch.
Ich habe es, glaube ich, einmal probiert und dann hatte ich aber die Wahl und bin dann halt aufgenommen und gesagt, okay, es geht halt nicht, jetzt gehe ich halt wieder ins Café. Ich meine, ich habe gehört, Frank Schätzing, weißt du, der diese riesen Schinken geschrieben hat, der hat so einen Italiener direkt gegenüber von seiner Wohnung, indem er diese 1000 Seiten Bücher geschrieben hat. Man muss dazu sagen, als ich den mal interviewt habe vor vielen Jahren, da war das in seinem Büro ein unglaublich aufwendig renoviertes mega Teil, in dem er nie sitzt. Ja, er sitzt sozusagen immer gegenüber im Café und schreibt da. Also es ist irgendwie, ist wohl so.
Aber jetzt muss ich dir noch was fragen. Wenn du dich ins Kaffeehaus setzt du dich hin, machst den Laptop auf und schreibst los oder nicht?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich hatte mal eine ganz tolle Situation, das beantwortet das vielleicht ein bisschen. Da bin ich irgendwie ins Café hingesetzt, Tasche aufgemacht, Laptop im Auto vergessen und zwar im Auto, mit dem mein Mann weggefahren war.
Gut.
Genau. Und dann dachte ich, na super, jetzt habe ich hier 5 Stunden der extra einen Ausflug gemacht. Also es war jetzt auch nicht irgendwie Zufall, dass er weg war, sondern er hat die Kinder mitgenommen, hat einen Ausflug gemacht und ich sollte die Kolumne schreiben. Da geht immer so einen gefühlten Tag drauf, so, weil es so ein bisschen Anlauf braucht. So, und es war die, also nach meiner Wahrnehmung und auch nach der Wahrnehmung von Anke, die sei hier gegrüßt, die unsere Kolumne immer sozusagen redigiert, war es sozusagen die beste, weil ich halt mir erst sehr viele Gedanken gemacht habe, ich geschrieben habe und nicht direkt losgeschrieben habe. Sondern okay. Ich habe sozusagen erst das Konstrukt mir überlegt. Ich habe dann irgendwas gemacht, aber ich habe halt überlegt. Und habe dann zu Hause, dann ging es auch super, super, super schnell, das dann irgendwie runtergeschrieben, als mir klar war, was eigentlich genau, worum es soll es jetzt gehen.
Ja, ja, ja.
Wie lange schreibst du an so einem Ding?
Ganz unterschiedlich. Das geht. Ich hatte schon Texte, da habe ich mich, ich weiß nicht, die waren in einer Stunde fertig, ja. Dazu muss man sagen,
genau,
dass manchmal
gibt's das, ja.
Genau, das heißt, ich hinschreibst es runter, einmal drüber gehen, fertig, ja. Und bei anderen quälst du dich durch 3-4 Versionen. Ich hatte schon alles. Also der Redakteur von Eltern hat mir einen Text mal, glaube ich, den dritten Text hat er dann akzeptiert oder den vierten. Also er hat nie wirklich jetzt gemeint, es ist kompletter Mist, schmeiß es weg, aber er hat irgendwie berechtigte Kritik an einzelnen Parts geübt, permanent. Und das ist dann am Schluss ganz schön geworden, aber das war eine richtige Qual, dieser eine Text. Ja,
ja, ich hatte das auch mal.
Aber ich brauch das, also warum meine Frage vorher, die ich gestellt habe, wenn ich mich hinsetze, dann passiert meistens die erste Stunde gar nichts.
Ja, genau.
Da lese ich Zeitung, schaue mir auf YouTube irgendwelche Late-Night-Shows an, weiß nicht, mach irgendwas, hör Musik, ess mal den Kuchen natürlich, bestell Tee und dann erst bin ich irgendwo angekommen und kann mich hinsetzen. Ja. Also ich brauche da auch immer sehr lange, bis ich dann wirklich drin bin. Dann geht es oft schnell. Aber
das ist ehrlich gesagt eine wunderschöne Erfahrung des Älterwerdens. Man kriegt dann keine Panik, wenn man das macht. Also ich räume zum Beispiel meinen Schreibtisch auf. Es muss alles so Thomas Mann-mäßig irgendwie alles am gleichen Platz sein. Mhm. Wenn ich solche Dinge tue, wie gesagt, ich so das Kolumne schreiben, gehe ich ja ins Café. Aber und ich habe gelernt, dass das eben so ist. Ja, vorher dachte ich mir, jetzt laufe ich irgendwie die ganze Zeit weg. Und jetzt habe ich gelernt, es ist einfach ein Teil des Rituals, dieses so Ankommen, dass man einfach eine Zeit lang braucht, bis man irgendwie drin ist und bis man in diesem Gefühl ist und bis man wieder so in dieser, bis man die Sprache wieder gefunden hat. Das ist ja auch eine andere Sprache als das, was wir hier sozusagen so quatschen. Es muss viel pointierter und genauer sein.
Ja.
Weil also, du bist dann schon im Moment, ne, finde ich.
Ja, ich habe das mit den Fotos mache ich zum Beispiel gar nicht. Also nee. Ich habe 6 Jahre lang Texte über meine Kinder geschrieben, habe aber auch in diesen 6 Jahren die Namen meiner Mädels nie erwähnt eigentlich. Ich glaube, die stehen jetzt zum ersten Mal bei unserem ersten Text dabei. Aber die sind nie vorgekommen. Und ich habe von beiden Töchtern jeweils ein einziges Bild gepostet, jemals im Internet. Das war quasi ein Geburtsdokument. So, das war die Geburtsanzeige. Ja. Da habe ich ein Foto hochgeladen, um zu sagen, die ist jetzt auch da. Aber sonst mache ich das gar nicht. Und ich habe auch, was diese Privatsphäre betrifft, jeden Text von meiner Frau wirklich freigeben lassen. Es geht nichts raus, bevor sie nicht drüber liest. Und den für gut befindet oder für okay befindet. Weil ich natürlich auch immer wieder zum Familienleben gehört die Ehe genauso dazu wie die Kinder. Und natürlich, weil du sagst, man macht es pointiert, man überhöht manchmal die Dinge auch ein bisschen. Und da wird natürlich auch so ein bisschen der Kampf, ist jetzt das falsche Wort, Mama und Papa, ja, die matchen sich natürlich. Ja. Und da habe ich auch schon teilweise Sachen geschrieben, wo meine Frau gesagt hat, du, aber so bitte nicht, ja. Das muss ein bisschen anders gezeichnet werden.
Ja, ja.
Also das hatte ich auch schon, ja. Und ich bin dann immer sehr dankbar auch für ihr Feedback, ist auch wichtig, weil, so wie du sagst, man muss genau die Balance wahren zwischen genug erzählen, damit es auch unterhaltsam ist, damit die Leute auch sich damit, eine Verbindung dazu kriegen, ja, und sich vielleicht wiederfinden drin, aber halt niemanden bloßstellen.
Ja, ja, genau. Und das ist ein total schmaler Grat. Ich habe das mir witzigerweise abgewöhnt, weil das Interesse daran auch so geschwunden ist, was ich auch ehrlich gesagt ganz gut finde, weil ich ja so lange schon so wie soll man das sagen, so sichtbar arbeite. Und das ist sowieso immer eine Gefahr, finde ich. dass ja. derjenige, der sozusagen in der Öffentlichkeit sichtbarer ist, dessen Job spielt immer eine größere Rolle. Und das will ich eigentlich bei uns zu Hause gar nicht. Wir arbeiten halt beide und meine Kinder sind eh schon genervt, weil hier neulich irgendwelche Plakate von mir rumhingen, weil ich bei so einer Gruner-Aktion irgendwie mitgemacht habe. Da sind die wirklich im Erdboden versunken. Aber ansonsten versuche ich es dann auch gar nicht so mit nach Hause zu tragen. Aber du hast natürlich völlig recht. Im Grunde müssten das alle hier dauernd abnehmen. Aber irgendwie ist das untergegangen. Vielleicht sollte ich es mal wieder einführen, jetzt wo du es sagst. Die Kolumne, die wir jetzt gemacht haben, die hat Satzanfänge. Also wir haben die zusammengeschrieben, das sei vielleicht nochmal erwähnt. Die erste Kolumne haben wir sozusagen zusammen verfasst. Und darin haben wir Satzanfänge, die wir jeweils anders beenden. Und einer war irgendwie so nach dem Motto, ich merke, dass ich einiges richtig gemacht habe bei der Erziehung meiner Kinder, weil oder wenn. Und dann hast du geantwortet, wenn ich sehe, wie meine Mädels Spaß haben an der Welt. Das ist echt ein Thema, was mich im Moment sehr beschäftigt, weil ich finde, im Moment ist es nicht so leicht mit dem Spaß haben an der Welt. Wie kriegst du es hin?
Ich habe, glaube ich, den Vorteil, dass die beiden noch klein genug sind, um nur die Hälfte von dem mitzukriegen, was wirklich abgeht. Ja. Mhm. Die haben noch einen riesen Filter, den wir als Eltern ihnen bieten und ihre Kindheit an sich ihnen bietet. Ja. Sie wissen natürlich über Corona Bescheid und sie schimpfen auch oft genug drüber, weil sie sich über Dinge ärgern, die sie nicht machen können, über Partys, die abgesagt werden. Es ist noch nicht so schwer, ihnen den Spaß nicht zu nehmen, weil sie in ihrer Kinderblase leben. Also das ist derzeit keine echte Herausforderung. Die machen ihre Dinge, die sind beschäftigt mit Kursen und allem, was sie so machen. Also ich glaube, dass das für dich eher ein Thema ist, weil deine Großen sich natürlich ganz anders mit den Dingen auseinandersetzen schon, ja. Und denen Spaß zu vermitteln an der Welt, stelle ich mir wesentlich schwieriger vor.
Ja, das ist echt ein Riesenthema. Also jetzt bin ich jemand, den das sehr beschwert, sowieso. Also das ist sicherlich auch mal eine Frage, was für ein Typ man selber ist, ne? Was vermittelst du? Komischerweise bin ich im Moment, obwohl dieses alles so deprimiert ist, gar nicht, geht es irgendwie einigermaßen. Aber das finde ich schon auch ein Thema. Also erstens, wie ist man selber drauf? Schafft man das rauszuhalten und denen nicht aufzudrücken? Bei uns gab es zwei Momente. Bei dem einen habe ich das Gefühl, ich habe den irgendwie erfunden, weil irgendwie kann das gar nicht sein. Ich erinnere mich, als Barack Obama gewählt wurde, haben wir in meiner Erinnerung die Kinder geweckt. Das kann aber irgendwie nicht sein, weil das ist so lange her. Weil wir waren so aus dem Häuschen und so ergriffen davon, dass wir dachten, den Moment dürfen sie jetzt nicht verpassen. Und dann haben wir die sozusagen todmüde aus dem Bett geschleppt und die irgendwie Michelle Obama im schwarz-roten Kleid und keine Ahnung. Ich werde es nie vergessen, weil mich das total bewegt hat. Und dann hat sich aber der Kreis leider im Schlechten geschlossen, als dann irgendwie Trump gewählt wurde. Und die es wirklich nicht fassen konnten. Also, ne, wir haben halt hier irgendwie Witze gemacht, wie alle, die das gar nicht ernst nehmen konnten, dass dieser Typ sich da bewirbt. Und dann ist es passiert und das war, glaube ich, für die ein totaler Demokratieschock, der noch sehr lange nachwirkt. Und seitdem gucken die auch dauernd mit uns Nachrichten und so weiter. Und da kriegst du es dann in der Tat schwer raus. Ne? Also dann kriegen die schon sehr genau mit, wenn Leute sagen, ja, wir werden noch Jahre mit der Pandemie kämpfen müssen. Und dann ist es manchmal hinterher so ein bisschen schwer, wieder zum Spaß zurückzufinden.
Das fällt bei uns einerseits ziemlich weg. Ich meine, die Größere hat mich jetzt schon einmal sehr ernst gefragt, wie lange das noch alles so gehen wird. Weil sie hätte jetzt gern, dass es vorbei ist. Und der erklärt man dann halt dann auch, dass niemand weiß, wie lange es dauern wird und es für alle gleich elendig ist. Aber ich bin da zum Glück auch jemand, der da sehr pragmatisch arbeiten kann. Also ich, oder sein kann. Ich ärgere mich nur kurz oder wenig über Dinge, die außerhalb meines Einflussbereiches sind. Ja?
Du bist also, ein kluger Mann.
Weiß ich nicht. Das ist einfach meine Veranlagung. Ja.
Ja.
Ich kann mit der Situation nur jetzt arbeiten, so wie sie ist. Ja. Ich habe jetzt auf die Pandemie und auf den Verlauf der Pandemie, abgesehen davon, dass ich mich an die Regeln halte, aber keinen weitreichenden Einfluss. Insofern, was soll's?
Ja.
Ich kann drüber raunzen, es ändert nichts dran. Ja. Ich kann da zum Glück sehr gut abschalten und das, glaube ich, hilft auch der Familie, dass hier die Ruhe bewahrt wird. Meiner Frau hilft es nicht immer, weil die ein Typ ist, der hin und wieder dann sich gerne einfach mal auskotzt und dann auch erwartet, dass das Gegenüber drauf einsteigt, um das mal richtig rauszulassen alles, ja, um hier richtig Dampf abzulassen. Und sie ist dann eigentlich recht enttäuscht, wenn ich das nicht mache, weil ich mir das zwar anhöre, aber nichts beizutragen habe. Ich denke, ja, stimmt alles, was du sagst, aber damit war es auch schon, ist auch schon alles gesagt, ja.
Ja, genau, man kann es nicht ändern, du hast recht, du hast natürlich recht. Du hast gerade gesagt, ich kann dann hier einfach im Alltag so weitermachen. Ich habe in dem, ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast, falls nicht unbedingt machen, wahrscheinlich kannst du den Namen schon nicht mehr hören, aber das neue Buch von Joachim Meyerhoff, den müsstest du ja auch aus Wien kennen, da ist er noch an der Burg,
ja,
keine Ahnung, ja.
Das weiß ich jetzt gar nicht, aber das Neue habe ich noch nicht gelesen.
Ja, das Neue handelt ja davon, wie er mit 50 einen Schlaganfall bekam und sich wieder zurück ins Leben gekämpft hat. Und ich erwähne das deshalb aus zwei Gründen. Erstens, weil er darin eins von ganz vielen ganz tollen Zitaten hatte, aber ein Zitat war, Kinder sind die besten Lieferanten der Gegenwart. Mhm. Und das finde ich einen total tollen Satz, weil das nämlich genau das trifft. Also du bist halt immer im Hier und Jetzt. Mit denen durch die Kinder und dadurch erzieht man sich auch selber dann so ein bisschen, oder es ist einfach so, man wird erzogen, nicht ständig sich übers Morgen Gedanken zu machen, weil es eh nicht, es geht, es passt gar nicht rein. Das finde ich sehr schön. Und ich erwähne es auch deshalb, weil dieses Buch letztendlich zeigt, wenn Worte einem was bedeuten, dass sie einen wirklich retten können. Also, also letztendlich beschreibt das Buch die Heilung, seine Heilung von diesem Ohnmachtsgefühl als Schauspieler nicht sprechen zu können. Ja, ich meine, kannst dir vorstellen, was da abging in dem. Der hatte halt richtig Formulierungsschwierigkeiten, Konzentrationsschwierigkeiten, das ist sein Job. Ja, und er hat sich dann sozusagen geheilt mit Schreiben letztendlich auch. Mit dem Schreiben, mit sich all das sozusagen von der Seele schreiben, wahnsinnig komisch und zu Herzen gehend gleichzeitig. Also total, total lesenswert. Und deswegen wäre jetzt einfach meine Empfehlung an alle, selbst wenn sie nicht so super genial sind wie Joachim Meyerhoff, ich finde wirklich dieses Aufschreiben von den Dingen und den Blick dafür kriegen, vielleicht sonst die Hörer und Leser auch einfach mal probieren, weil ich finde, es hilft.
Absolut, also da bin ich voll bei dir. Ich habe auch vor einigen Jahren Urlaubstagebücher geschrieben. Ja? Ich habe damit angefangen, als ich Interrail gefahren bin. Und es hilft dir auch einfach, dieses Inhalten, das sich hinsetzen und die Dinge zu Papier bringen, verarbeitest du alles nochmal komplett. Ja?
Ja.
Also es bleiben ganz andere Eindrücke übrig, wenn man das macht. Also ich stimme dir da hundertprozentig zu, das kann helfen. Das
ja.
hilft.
Ansonsten
das
hilft nicht,
das es. Hilft.
Ansonsten kann es auch sehr helfen, einfach unsere Kolumne zu lesen, finde ich.
Selbstverständlich.
Also im Februar kommt dann wieder was von mir und im März erst, ne, hast du dann. Ist es ja, ist so, ne? Dann kommt deine
ja,
erste
genau.
eigene.
Ja, genau. Ich habe irgendwie jetzt dann im Jänner meine erste. Draußen,
Jänner,
im
Mai. Schönes Wort. Ja. Ich habe ein Attentat auf dich vor. Ich muss es sagen. Ich hoffe, du schreist
Bitte.
Jetzt nicht. Du kannst auch natürlich Nein sagen. Ich habe gelesen, du kannst
Lass
so viele
hören.
Instrumente spielen.
Viel. Ein paar.
Kannst,
ja.
du, kannst du was spielen?
Jetzt?
Du darfst Nein sagen.
Oder nee, nein,
du kannst auch sagen, nächstes Mal. So, also an dieser Stelle, liebe Hörer, gab es einen Schnitt, weil Joachim nicht nur eine völlig verstimmte Gitarre stimmen musste, sondern auch nochmal das Lied üben musste. Und dabei habe ich zu meiner riesengroßen Freude festgestellt, es ist ein Lied, was ich kenne. Es ist ein Weihnachtslied und jetzt kommst du, Joachim. Es ist ein Weihnachtslied, wie heißt es und woher kommt es?
Ich glaube, es kommt aus der Steiermark oder zumindest aus Österreich. Es wird jetzt sicher irgendeinen Hörer geben, der fürchterlich aufschreien wird, weil er sagt, es kommt von ganz woanders. Zumindest singt man es auch bei uns in der Steiermark.
Ja.
Das heißt, es wird schon gleich dumper.
Oh.
Dumper heißt so viel wie finster. Es wird schon gleich dumper, es wird schon gleich Nacht. Drum komm ich zu dir her, mein Heiland auf Nacht. Wir singen ein Liedl, dem Liebling, dem Klorn. Du magst ja nicht schlafen, ich hör dich nur warn. Hei, 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 schlaf sie's Herz, liebs Kind.
Das sind so schöne Erinnerungen. Das haben wir in der Grundschule gesungen, als ich in Bayern in die Schule gegangen bin.
Ja, ich hab das ewig nicht mehr gesungen, weil es lustigerweise nichts ist, was man zu Hause vorm Christbaum bei uns wirklich singt.
Ja.
Sondern es wird immer nur gesungen bei Weihnachtskonzerten, bei solchen Veranstaltungen. Aber
oder jemand an der Zither sitzt auch noch.
Ja, gut, dann sowieso. Ich meine, die Zither ist in dem Fall herrlich, ja. Aber es ist wirklich, also ich mag das irrsinnig gern. Wunderschönes Lied.
Ja, also cool. Vielen, vielen Dank, dass du uns jetzt sozusagen diesen Abschied beschert hast. Ich kann jetzt auch noch Dezember, es passt alles wie Arsch auf Eimer.
Ich bitte bin sehr gerne. Froh. War mir ein Fest.
Es hat Spaß gemacht, Joachim. Also ich danke dir, Joachim. Es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, das Lesen macht dann auch Spaß. Allen, die es lesen, schreibt uns gerne an podcast@eltern.de. Ich reiche auch Lob weiter. Joachim, ich danke dir fürs Hiersein. Vielleicht treffen wir uns hier mal wieder.
Ich danke für die Einladung. Das hoffe ich auch.
Ja, genau. Und euch da draußen danke ich fürs Zuhören, dass ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Ihr wisst, ihr schreibt mir an podcast@eltern.de. Wir freuen uns über eine Bewertung, auch bei iTunes. Natürlich nur die netten Sachen, natürlich nur das Grundsätzliche. Wer irgendwie rumstänkern will, schreibt mir bitte. Ich danke euch und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg und tschüss nach Österreich.
Tschüss.
Audio Now.